willkommen zurück zu KI und die Zukunft mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Worms.
Liebe Grüße nach Köln. Heute auch wieder ein Wiederholungstäter, ein Gast, der schon mal bei uns war. Ich begrüße am anderen Ende, ich denke mal aus Düsseldorf, wie es aussieht, Frank Dobheide. Grüß dich, Frank.
Also, dass mich einer zweimal einlädt, Roland, das ist mir ja noch nie passiert.
Das ist schön, dass
Düsseldorf ist aber verregnet heute.
So sieht es aus. Für alle, die den ersten Podcast mit Frank Dobheide noch nicht gehört haben, Frank ist Founder und Geschäftsführer von Human Unlimited, eine Agentur aus Düsseldorf, ein Dienstleister im Bereich Kommunikation, ein alter Werber mit einer langen Historie von, ich lese mal kurz vor, von Gray über Scholz & Friends, deutsche Markenarbeit bis übers Handelsblatt, also ein Mensch mit viel Erfahrung im Bereich Medien. Wir freuen uns, dich wieder hier im Podcast zu haben. Karl-Heinz, bevor wir loslegen in unser Tagesthema, vielleicht erstmal, was sind für dich die News des heutigen Tages?
Ja, also die Produktion ist höher als erwartet. Das teilt zumindest heute das Statistische Bundesamt mit. Auch wenn der Export noch lahmt, sehen die Ökonomen das Ende eines Abschwungs. Dann haben wir heute das Thema Panama Papers. Wir erinnern uns, vor 8 Jahren wurde dort ein Riesenskandal. Über 11 Millionen Dokumente von Steuerhinterziehern wurden aufgedeckt. Heute beginnen die Prozesse in Panama. Naja, das Thema Krieg im Nahost lässt uns nicht los. Der unverbesserliche Israels Netanyahu hält an einer Rafah-Offensive fest, was natürlich schrecklich ist für die Menschen in Gaza, auch wenn die Amerikaner davor warnen, hier zu eskalieren. Die gute Nachricht, die Inflation ist deutlich gesunken, aber auf den letzten Metern wird es schwer. Also, dass die Zinsen noch deutlich sinken, weiß man im Moment nicht. Das Handelsblatt berichtet, dass die Börse aus 3 Gründen gut läuft. Und einer hat mit unserem Thema zu tun. Zum einen wegen erwarteter niedriger Zinsen, dass die Wirtschaft fester ist als erwartet, sagt ja auch gerade die Nachricht vom Statistischen Bundesamt. Und man glaubt aufgrund der KI, also der künstlichen Intelligenz, an einen deutlichen Anstieg der Produktivität der Wirtschaft in Deutschland. Und das finde ich ziemlich beachtlich, dass das Handelsblatt, sie sprechen sogar von einer sogenannten Geldwende, ne? Also passiert da gerade was, weil die Produktivität aufgrund von KI so stark ansteigt. Also genug Gesprächsstoff für unseren heutigen Podcast und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass wir den Frank Dobheide wieder begrüßen dürfen. Und
Frank, erzähl mal, hast du heute noch ein besonderes Thema, was dich heute besonders bewegt, was dich heute so beschäftigt?
Ich bin gestern Abend in eine andere Welt eingetaucht, Roland, nämlich die Baller League. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist Fußball der neuen Art in der Halle.
Ja,
ja, aber mit vielen Influencern, mit KI-Unterstützung, mit Jokern. Also alle müssen vom Platz, einer gegen einer. Ne? Ja. So, wer fault, wird sofort runtergestellt. Also kannst dich selbst bei 5-0 nicht sicher fühlen, dass du das Spiel gewinnst.
Okay.
Insofern habe ich gesehen, es gibt Paralleluniversen zu denen, in denen ich lebe. Und bin eigentlich noch ganz beseelt von dem
Erlebnis. Das ist gut. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man so in so ein neues Universum manchmal so einsteigt und Bereiche erlebt, wo Menschen sich total verausgaben, hobbymäßig meistens ja. Und man sich denkt so, okay, von diesem Universum habe ich noch nichts gewusst. Und das ist schön.
Super, super spannend. Vielleicht nur zum Hintergrund. Ich war selber schon bei einigen Spielen der Border League, denn ich habe das ja mal erwähnt, wir haben auch investiert in eine Firma Talento Today. Da geht es um junge Talente, Fußballtalente und wie können wir das quasi demokratisieren, dass mehr junge Menschen eine Chance haben, im Fußball auch Talent zu finden. Talento Today ist ein Portal, das sich genau darum kümmert und die regelmäßig solche Veranstaltungen, übrigens auch in Köln, ne, in der Podolski-Halle, dann wird gespielt, ja, und das ist irre, das ist ein, also ich bin ja nicht der größte Fußballfan. Ich oute mich hier quasi. Aber das ist faszinierend, weil das eine ganz andere Interaktion ist. Also ich bin ähnlich begeistert wie du. Sollten sich die Leute wirklich mal anschauen.
Wir haben ja das letzte Mal, Frank, mit dir gesprochen über so dein Leib- und Magenthema, nämlich Purpose, also die Sinnhaftigkeit und wie man letztlich die Sinnhaftigkeit oder den Purpose eines Unternehmens auch so ein bisschen herausarbeiten und für die internen, externe Kommunikation, bestimmen kann oder herausfinden kann, herausarbeiten kann. Jetzt sind wir ja quasi in einer neuen Zeit. Es geht gerade um so einen gewissen Aufbruch in eine neue Zeit. Also KI verändert uns, verändert unsere Welt. Und wir haben ja auch, Karl-Heinz, letztes Mal schon angekündigt, dass wir jedes Mal die KI uns mal helfen lassen, mal kurz. Mhm. Möchtest du mal vielleicht Copilot fragen, was der Begriff Sinnhaftigkeit oder Purpose denn eigentlich so definiert?
Lassen wir das einfach mal tun. Ich starte das System. Ich hoffe, das Update von Apple diese Nacht hat uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil irgendwie habe ich heute Morgen eine Fehlermeldung bekommen. Alala. Versuchen wir es mal.
Sonst frag mich einfach, Karl-Heinz.
Genau.
So, ja, das hat er jetzt schon nicht gut gefunden. Ne? Jetzt muss ich mal. Bitte erkläre das Wort Purpose beziehungsweise Sinnhaftigkeit. Oh. Nee, also das gibt heute, jetzt will er mir die wichtigsten Nachrichten von heute vorlesen. Also da haben wir heute ein
Showstopper. KI.
Ja.
KI versus Human Intelligence. Fangen wir doch bitte bei Human Intelligence heute direkt mal an.
Genau, fragen wir direkt den Frank.
Was wollt ihr wissen?
Ja, was ist denn, erzähl doch nochmal, wie kam es zu Human Unlimited und warum hältst du Sinnhaftigkeit so wichtig?
Also, das ist Human Unlimited ist praktisch eine Abwehrreaktion auf die letzten 50 Jahre des Wirtschaftens. Was ist da passiert? Ehrlich gesagt wahrscheinlich sogar die letzten 100 Jahre. Wir haben die rechte Gehirnhälfte abgeschaltet, Roland. Jedes Problem der Welt wird nur noch rein logisch betrachtet, wie eine mathematische Formel, um zu sagen, wie lösen wir das Problem. Mhm. Und deshalb kommen alle auch immer auf die gleiche Lösung. Mhm. Und deshalb berauben wir uns unglaublicher Möglichkeiten. Weil die meisten Entwicklungen der Welt, die sind nicht rein logisch entstanden. Das wissen wir alle. Da gab es Zufälle, da gab es Gedankensprünge, da gab es unlogische Vernetzung. Wenn das aber nicht mehr zugelassen wird, dann verlieren wir eine Menge. Und in dieser Orientierung auf die reine Logik hat das dazu geführt, dass wir nur noch auf die Zahlen gucken. Also Unternehmen, alle, die ich kenne, und wir haben auch eine ganze Menge, die wir hier betreuen, die werden nur noch durch Zahlen gesteuert. Auch die Menschen, auch die Mitarbeiter.
Roland, und jetzt nimm dir das auch so, haben wir auch so gelernt, ne? An den Hochschulen, in den Business Schools.
Also jetzt gehst du zu deiner netten Frau und sagst, pass auf, ja, ich arbeite ja beim professionellen Unternehmen. Wir haben da ein Thema, das heißt Jahresgespräch. Das machen wir jetzt auch mal kurz, Schatz. 360-Grad-Feedback, Zielvereinbarung.
Ja.
Und dann ahnst du, dass das natürlich Irrsinn ist. Und was ist dabei passiert? Und dann sind wir auch beim Thema Sinn und Purpose, Roland. Der Mensch hat den eigentlichen Grund seines Handelns, das Wofür, den Glauben an die Bedeutsamkeit, dass das irgendwie wichtig ist, was ich hier tue, völlig verloren und damit auch das Gespür. Mhm. Ist das gut, ist das richtig, ist das falsch? Ja. Und Sinn hat eben eine Menge mit Sinnlichkeit zu tun. Und ihr kennt das auch und KI ist in dieser Hinsicht wirklich eine sensible Thematik, weil es in vielen Bereichen verhindert, dass Menschen Gespür entwickeln.
Also du sprichst von Empathie, Empathiefähigkeit,
Intuition, Bauchgefühl.
Ja,
Karl-Heinz, ich bin nicht mehr sicher,
trainiert.
Ohne Google Maps, ob ich mich in der Welt zurechtfinde.
Ja.
Weil mein Orientierungssinn nachgelassen hat.
Ja. Du hast ja dazu auch mal ein Buch geschrieben, das sehr erfolgreich war. Gott ist ein Kreativer und kein Controller.
Ja.
Und da hast du ja viele Dinge drin beschrieben. Ich muss sagen, ich fand die Lektüre extrem spannend, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man sich weniger auf die Zahlen verlassen sollte, sondern eigentlich genau das, auf seine Intuition, auf sein Gefühl. Wir haben sehr viele Leute eingestellt, gerade in den großen Konzernen, die sehr logisch sind, die gut durch die Schulen, also Karrierepfade mit Premium-Unis und so weiter, die aber emotional, also ich würde mal sagen, teilweise ein bisschen zu verkrüppelt scheinen.
Ja, 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 ja.
Und das ist ja genau das, was du anregen willst, dass man sagt, also verlass dich wieder drauf. Was empfiehlst du denn Unternehmen und Unternehmern, die in so einer, sagen wir mal, Sackgasse hängen? Sehr viele Leute, die sehr smart und logisch sind, aber die Empathie leider, also auf der Asperger-Skala würde man sagen, die sind wahrscheinlich so bei zwischen einer 8 bis 9, ja, so, und also das ist kurz vor Rain-Man, habe ich mir sagen lassen, ja.
Also, was mich hoffnungsvoll stimmt, Karl-Heinz, ist, die meisten Menschen, die ich kenne, haben auch eine rechte Gehirnhälfte.
Okay. Die benutzen sie nur nicht immer.
Die benutzen ihn, aber das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Okay, okay.
Wenn die auf ihr eigenes Leben gucken, vielleicht abseits vom Büro, machen die viele unlogische Sachen.
Ja.
Die haben absurd teure Armbanduhren, obwohl das Handy die Zeit auch zeigt. Also die trinken absurd teuren Rotwein, obwohl die Zunge das gar nicht detektieren kann, wenn man jetzt nicht wie teuer war. Und. Also, die Anlagen sind alle da. Und jetzt geht's darum zu trainieren. Die müssen weg vom Rechner. Die müssen rein in die Produktionshalle. Mhm. Die müssen raus zum Kunden. Mhm. Die müssen ihre Sensibilität wieder trainieren. Also, okay, guck dir alle unsere Sinne an. Mhm. Sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Mhm. Orientierung. Mhm. Alle sind degeneriert.
Mhm. Aber jetzt, Frank, du sagst das. Jetzt muss man ja sagen, wenn man sich deine Karriere anguckt, der Roland hat's ja gerade gesagt, ne, du warst bei Grey, du warst in dieser Marketingmühle, ne, du hast ja eigentlich genau die linke Gehirnhälfte über Jahrzehnte trainiert und auch genutzt aktiv mit logischem Verhalten, doll aufgebauten Kampagnen. Und jetzt sagst du, wir müssen wieder in den Wald gehen, wir müssen riechen, schmecken, fühlen, wir müssen empathiefähiger werden. Was war denn dein Schlüsselerlebnis, was gesagt hat, sag mal, so kann es doch eigentlich nicht weitergehen?
Also, ich bin ja natural born creative. Ja, ja. Ich bin Chairman von Grey geworden und Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt-Gruppe, aber ich war immer ein Alien.
Okay.
Ja. Weißt du, also ich war Texter, ich war Kreativdirektor. Ich habe immer daran geglaubt, dass auch an der Börse das wichtigste Wort Fantasie ist.
Das ist auch, ich glaube, das sehen wir jetzt auch.
Das sind eigentlich.
Ja, natürlich. Ne, so.
Und insofern hat Marketing eigentlich sogar sehr viel mit dem zu tun. Ist möglicherweise die Disziplin, die noch am nächsten in der Wirtschaftswelt am Menschen ist. Weil wir immer versucht haben, zu fühlen, was Menschen bedeutsam findet, was Menschen bewegt, wo Bedürfnisse entstehen, die wir vielleicht jetzt noch nicht detektieren können. Das wurde immer als, sagen wir mal, B-Kategorie nach Produktion, Vertrieb und Einkauf irgendwie abgekanzelt, aber das ist eigentlich der Treiber. Und wenn wir einmal auf euer Lieblings- und Kernthema, die KI, blicken oder die Technologie, nehmen wir die digitale Technologie mit dazu, dann merkst du, dass viele Dinge nicht daran scheitern, weil die nie gut programmiert oder gut gedacht sind, sondern die scheitern daran, weil sie die wichtigste Variable in der Erfolgsformel immer außen vor lassen, den Menschen. Der Sprung auf den Menschen funktioniert.
Ja. Aber da vielleicht nur ganz kurz, dann würde ich gerne dann auch darauf eingehen, warum du überhaupt aus einer Position, wo du Geschäftsführer beim Handelsblatt warst, bei Grey, dann in eine Selbstständigkeit wieder gegangen bist. Und was hat dich dann dazu getrieben? Human Unlimited, ne? Also der Name ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne?
Ja.
Was hat dich da bewegt?
Also wenn du Marken machst, was ich ja lange bei Grey gemacht habe, dann weißt du, dass eine Marke den Wert eigentlich außerhalb des Produkts gewinnt. Das Produkt ist das Fundament, das muss schon gut sein, sonst brauchst du gar nicht erst antreten. Ja. Aber der eigentliche Wertunterschied kommt über den Charakter, kommt über die Markenelemente, die Markenbilder und so weiter. So, da war ich trainiert. Die Handelsblattgruppe, die Kunde bei uns war, hat mich dann zu sich gelockt, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal was anderes probieren. Mit Verlagsleuten alleine schaffen wir den Sprung vom gedruckten Verlagshaus in die neue Zeit nicht. Sie können Kommunikation, sie können Marke, sie können... Und dann haben wir praktisch das Purpose-Thema, was aus der Werbung mal kam. Kann sich noch dran erinnern, Krombacher rettet den Regenwald. auf eine Unternehmensmarke transferiert. Aber eigentlich war das Vorgehen genauso. Das war wie ein Wiedererweckungserlebnis für die Handelsblattgruppe.
Okay. Aber
Kunden, warte, Roland, viele Kunden haben gesehen, sag mal, was ist denn bei euch passiert? So ein angestaubter Laden und auf einmal ist da Energie drin. Das brauchen wir auch, Purpose. Und dann war der Grund, ich mache das nicht für eine Marke, sondern für möglichst viele, damit der Impact möglichst groß ist. Und das geht nur, wenn du deinen eigenen Laden hast. Und er heißt Human, Roland, weil das innere Vermögen des Unternehmens, Kampfgeist, Durchhaltewillen, Fingerspitzengefühl, weißt du, all diese Dinge, wenn die aktiviert sind, dann machen Unternehmen große Sprünge, mehr als jeder Einkaufsvorteil das überhaupt könnte.
Also ein großer, sagen wir mal, du brichst die Lanze für den Menschen, für die Menschheit. Aber das ist ja letztlich, wenn man das Heilversprechen des aktuellen Trends KI sieht, ist es ja eigentlich fast schon eine Gegenbewegung.
Ja.
Inwieweit nutzt du selbst auch KI? Wie stehst du dazu? Sagst du, das ist ein Vehikel oder so eine technische Erweiterung, die man so haben kann? Wie geht das Ganze zusammen, deiner Meinung nach?
Ja. Also, unser Versprechen ist auch KI. Bei uns heißt das aber kreative Intelligenz.
Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Aussage. Übrigens auch wir beraten ja auch bei Neuland der IAG, beraten wir ja viele, vor allen Dingen Mittelständler, aber auch gehobene Mittelständler im Bereich, wie können sie Produktivität steigern. Gleichzeitig sprechen wir immer von der kollaborativen Intelligenz. Ja. Nämlich der, wo die im Prinzip die Technologie, die nimmt dir im Prinzip die Routinearbeiten ab, die unterstützt den Mitarbeiter oder auch denk an, wir haben das Problem mit der Bürokratie, die ja doch teilweise etwas ausbordend, überbordend ist, wo wir sagen, Bürokratie werden wir in Deutschland so schnell nicht abschaffen können. Aber wir können mit der KI so einen Mantel drüber legen, dass sie nicht mehr sich so hart und brutal anfühlt, ja.
Also, was wir machen, Karl-Heinz, Roland, ist, natürlich nutzen wir KI. Die jungen Leute haben ungefähr eine Woche gebraucht, bis sie Chat, ne, Midjourney und so drauf hatten. Der große Unterschied ist, KI fällt was auf und den Kreativen fällt was ein. Also mit der KI kannst du gut Muster entdecken, weil sie ganz Dinge vorsortieren, aussortieren. KI kann überhaupt nichts entscheiden, das weiß nicht, was wichtig und relevant ist. Und von da aus was Neues in die Welt zu bringen, kann sie schon mal gar nicht. Also insofern ist das hilfreich. Wie lange gibt es ChatGPT jetzt? Schon ein paar Monate?
Anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre sogar schon. Ich muss ehrlich sagen, man sieht sich als Kreativer und hört sich als Kreativer schneller satt daran, als man denkt.
Ja, man detektiert es ja vor allem total schnell.
Man detektiert es total schnell. Es wird dann doch schneller ein Einheitsbrei, als ich so vermutet hätte am Anfang. Insofern bin ich mal gespannt, wie lange das noch hält.
Aber Frank, du sagst selber, wir haben ja in Deutschland so eine Mentalität, wo wir sagen, also Produktivität geht über alles, ne? Also wir tun die Dinge richtig, aber wir fragen uns oft, tun wir eigentlich die richtigen Dinge? Oder wir fragen uns vielleicht sogar zu selten, tun wir die richtigen Dinge? Jetzt sagst du, wenn wir den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen, ihn ermächtigen, seine rechte Gehirnhälfte nutzen, dann werden die Dinge besser. Und ich habe letztens mal wieder einen Artikel von dir gelesen. Jedes Mal, wenn ich deine Artikel lese, deine Gastbeiträge, in dem Fall, glaube ich, war es im Handelsblatt, da sagst du, wir sollten wieder an den Osterhasen glauben. Kannst du mir mal und vor allen Dingen unserem Publikum erklären, warum du glaubst, dass wir wieder an den Osterhasen glauben sollten?
Da bin ich auch sehr gespannt.
Okay, also Ohren auf sozusagen, würde ich dann sagen.
Ja, genau.
Weil der Mensch vom Glauben abgefallen ist, Karl-Heinz. Also wir glauben heute an überhaupt nichts mehr. Wir glauben an den Politikern nicht mehr, wir glauben Vater Staat nicht mehr, wir glauben der Deutschen Bank nicht mehr, ich glaube meinem eigenen Bankberater nicht mehr, bei meinem Chef bin ich auch nicht mehr so sicher, ob ich dem alles glauben kann. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz und ich lerne, ich kann ja noch nicht mal mehr meinen eigenen Augen und Ohren glauben. Viele der Bilder haben mit der Realität nichts mehr zu tun. Sprach-KI kann meine eigene Stimme nachmachen, dass meine Oma das nicht mehr unterscheiden könnte. So, und das ist aber schwierig, weißt du, wenn ich keinen Glauben mehr an irgendwas habe. Was ist die Gegenreaktion? Ich will alles überprüfen, alles logisch verstehen und damit passiert was Interessantes, Gruseliges, nämlich die ganze Magie geht raus. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Magier. Ich glaube, wir drei würden akzeptieren, dass die Ehrlich Brothers nicht wirklich zaubern können. Sie können keine Frauen durchsägen, sie können keine Tiger von der Bühne verschwinden lassen und nicht mal kann nie aus dem Haus zaubern. Aber wer weiß, allein zu sagen, ich tue so, als ob ich glauben würde, macht es faszinierender, macht es interessanter, macht es emotionaler. Wenn ich einmal hinter der Bühne war und den Trick durchschaut habe, ist es für alle Zeiten weg. Und das ist ein bisschen absurd natürlich, aber zu sagen, allein die Fähigkeit zu glauben, die haben von den 8,4 Millionen Lebewesen, Arten, Entschuldigung, auf diesem Planeten eine, der Mensch. Das hat aber dazu geführt, Menschen zusammenzuführen und zu bündeln, weil die an etwas glauben, selbst wenn es absurd ist. Das setzt unglaubliche Kräfte frei und selbst wenn es nur unterhaltsame Kräfte wie beim Magier freisetzt, ist das Leben trotzdem schöner. Wenn die Enkel, die fünfjährigen Enkel und Urenkel anfangen, Oma und Opa auch 5 Euro zu schenken und keine gemalten Bilder mehr, weißt du, dann merkst du, in der Welt geht was verloren. Und deshalb mein großes Plädoyer, wenn wir an den Osterhasen glauben wollen, ist das für alle gut.
Okay, aber jetzt, ich denke da immer so ein bisschen an Niklas Luhmann. Das war ja ein deutscher Soziologe und der hat gesagt, umso mehr Informationen wir haben, umso mehr Informationen werden gesucht und umso unsicherer werden wir. Ja. Ja? Jetzt ist die Frage, und da kommen wir wahrscheinlich wieder dann auf deinen Punkt, die emotionale Intelligenz, das Bauchgefühl, die rechte Gehirnseite. Wir leben ja in einer Welt, die unglaublich schnell ist. Und viele Menschen sind verunsichert. Ich spreche gerne von so einer tiefen sozialen Instabilität. Ne? Gelbwesten, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, was auch immer. Da gibt's ganz viel, was uns heute unsicher macht. Die Leute suchen nach Informationen, die googeln dann und finden und beraten sich selber oder ne, glauben, dass sie mehr wissen wie ihr Doktor dann als Beispiel oder der Chef. Und wie gehen wir denn damit um in der Gesellschaft? Und was ist denn die Lösung? Sollten wir jetzt einfach alle sagen, okay, dann glaube ich auch wieder an den Weihnachtsmann, den Osterhasen? Oder was empfiehlst du den Unternehmen?
Nein, also ich glaube, einmal wäre das Plädoyer, Glauben ist wichtig. Wir sollten den nicht verlieren, weil dann wir dann auch den Glauben an die Zukunft verlieren. Das, was du sagst, ist ein super Punkt, Karl-Heinz. Die Vertrauenskrise, die ist möglicherweise sogar größer als die Klimakrise. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Und auch da, interessanterweise, wenn der Mensch überfordert ist mit der Komplexität, weil die Themen zu kompliziert sind, weil ich nicht tief genug im Thema bin, weil ich nicht Zeit genug habe, mich in die Tiefe zu informieren, dann greift seit Jahrtausenden derselbe Reflex der Vereinfachung. Ich gucke mir den Menschen an der anderen Seite an und sagt der Karl-Heinz, ist der entspannt? Sagt er mir die Wahrheit? Weiß der, wovon er redet? Und ich kann noch besser als im Handelsblatt in Gesichtern lesen. Und deshalb wird diese Persönlichkeit, das zum Können auch der Charakter, die Kommunikationsfläche, ich als Mensch komme, wichtiger. Wir können uns daran erinnern, Angela Merkel hat auch nicht alles so toll gemacht, wie wir jetzt im Nachhinein wissen. Aber als die Finanzkrise kam und sie gesagt hat, euer Konto ist sicher, hat Deutschland ihr geglaubt. Das hat einen Effekt.
Ja.
Wenn Olaf Scholz sich, egal was passiert, jetzt dahinstellt und sagt, ne, das und das ist sicher, glaubt ihm keiner. Und das ist das Problem. Also auch Human, Roland, in dieser Hinsicht, ist ein Anker in einer künstlichen digitalen Welt, den wir nicht verlieren dürfen. Deshalb, warte, einen Punkt, dann bin ich fertig. Ja. Deshalb ist das Thema, wie führst du Unternehmen, wenn die sich in Raum und Zeit auflösen und sich Menschen nicht mehr begegnen und die Kamera ausmachen und ich nur noch die Initialen sehe, ein Riesenthema, weil diese menschliche Kommunikationsfläche, ich kann den anderen detektieren, verloren geht.
Also, du sprichst jetzt ja einen ganz wichtigen Punkt an. Kommunikationsfehler. Ne? Aber Vertrauenskrisen, die kommen ja, die haben ja oft ganz unterschiedliche Gründe. Ne? Also enttäuschte Erwartungen oder mangelnde Transparenz. Du weißt gar nicht, wie kommt es denn überhaupt zu der Entscheidung? Natürlich gibt es auch so Dinge wie diese unglaublich schnelle Veränderung und eine Unsicherheit, ne? Weil da, wo du vertraut bist, da, wo du, ich sag mal, 30 Jahre Erfahrung hast, da bist du sicher. Da, wo jetzt neue Dinge auftauchen, denken wir mal, KI ist so ein Ding, das verunsichert natürlich die Dinge. Ja. Und dann gibt's noch die sozialen und die medialen Dynamiken. Also im Sinne von, was passiert denn, was machen die Medien denn draus? Ne? Ja. Also als Beispiel im Moment die Wettervorhersage gestern sah ich, und da sprachen die von einem tropischen Frühling. Und da sagten die Leute, jetzt wird schon die Klimakrise ins Wetter getragen sozusagen, ja. Und dann ist wieder, dann sind die Verschwörungstheoretiker, die sagen jetzt, die Wetterleute, die sind jetzt auch und wollen uns in eine Richtung treiben. Ja. Wie begegnen wir dem? Was empfiehlst du ihnen? Das hat ja auch was mit Haltung und mit Selbstverständnis zu tun.
Ja, also zwei Ebenen. Das eine, wie reagiere ich auf andere? Und das andere ist, wie norde ich mich selbst ein? Ne? Mhm. So, also. Bleiben wir bei den anderen, weil du gesagt hast, wie entsteht überhaupt Vertrauen, ne? Und die belügen mich, ich kann viele Dinge nicht überprüfen. Das sind 5 Stufen, Karl-Heinz. Mhm. Die erste Stufe, um Vertrauen zu gewinnen, ist Können.
Ja.
Ich weiß, der kann, das ist eine gute Zahnärztin, die macht das lange, oder ein Anwalt, der muss mir gar nicht sympathisch sein, aber wenn ich den losscheuche, dann weiß ich, er kriegt das Ding gelöst.
Ja.
Damit fängt's an. Nach Können kommt als nächste Wertstufe im Vertrauensaufbau das Kennen.
Mhm.
Du kannst mir nicht nur per Lebenslauf dokumentieren, was du alles schon gemacht hast, sondern wir beiden kennen uns. Vertrauenskraft ist größer. Ja. Dann haben wir die ersten 1, 2, 3 gemeinsamen Erlebnisse, dann gibt's Akzeptanz.
Ja.
Dann machen wir das 10 Jahre lang, dann hast du mein Vertrauen, Karl-Heinz.
Okay.
Und die höchste Stufe ist Identifikation. Ich sehe was in dir, was mir selber auch wichtig ist. Und damit kann ich Abkürzungen machen. Aber wenn ich lauter austauschbare Gesichter habe, bleiben wir bei Politik oder Managern, ist völlig egal. Ja. Die reden immer dasselbe. Die haben alle dieselbe Sprache. Ich kann mich an denen gar nicht orientieren. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß nicht, was sie geleistet haben. Weißt du so? Ich habe mit denen keine persönlichen Erlebnisse. Dann kann kein Vertrauen entstehen. Also muss man das in dieser Kette aufbauen. Das andere ist, da sind wir schon wieder beim Thema Sinnhaftigkeit, Roland.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, das ist mir wichtig im Leben, gibt's ganz viele Dinge, die nicht so wichtig sind und die aus meinem Fokus geraten und über die ich mich auch nicht mehr aufregen kann. Weißt du?
Ja, na klar, natürlich.
Das andere, wenn ich was habe, was mir wichtig ist und ich das Gefühl habe, ich kann auch was bewirken in dem Feld, was mich wichtig ist. Dann fühle ich mich nicht so ausgeliefert, so hilflos mit allem, was da draußen passiert.
Also ich habe mal eine Definition gesehen und die fand ich ganz gut. Vertrauen ist so ein bisschen wie ein Bankkonto. Ne? Da zahle ich drauf ein und dann kann ich auch mal abheben. Ich kann auch mal überziehen das Konto, aber ich kann nicht dauerhaft überziehen, sonst macht die Bank das Konto zu. Ja, so, und so ähnlich ist das auch mit Vertrauen. Jetzt geht's dann natürlich um Dinge wie Integrität, da geht's um Kompetenz, das hast du gerade schon gesagt, also auch das Können. Es geht aber auch um Zuverlässigkeit, ne? Also der andere sagt der und macht der dann, also ne, sagt der, was der macht oder macht der, was der sagt, ne? Das sind ja oft so Dinge, die da wichtig werden. Lassen wir mal über das Thema des Glaubens in dem Kontext, weil wir haben bei uns so das digitale Haus, da sagen wir, es geht um die Veränderung auf der Prozessebene, natürlich in der internen, wie wir uns intern aufstellen, und dann gibt's auch die Management-Ebene, und da fängt es mit Glauben, Zielen an, also sprich, woran glauben wir denn überhaupt? Wer sind wir? Was wollen wir sein? Wo wollen wir in 5 oder in 10 Jahren sein als Unternehmen? Wie erlebst du das denn in deutschen Unternehmen, wo wir ja doch eher eine, ich sag mal, so ein bisschen hierarchische Struktur in den letzten 100 Jahren entwickelt haben?
Ja, ja. Also beantworte ich sofort. Ich würde einmal gerne noch zurückgehen, weil mir das Thema mit dem Vertrauen so wichtig ist und du was Wichtiges gesagt hast, Karl-Heinz. Vertrauen ist die ultimative Währung. Wenn deine Frau dir sagt, ich vertraue dir nicht mehr, wird es wirklich schwer.
Ja.
Die meisten Menschen reden über Vertrauen und meinen was ganz anderes. Das ist das, was du gesagt hast. Sie meinen, ich kann mich nicht auf dich verlassen. Du sagst immer, du kommst um sechs nach Hause und dann bist du doch bis acht im Büro. Weißt du?
Ja.
Verlässlichkeit ist viel leichter zu detektieren. Und da gibt es unterschiedliche Ebenen. Das sind eigentlich so acht Stück, um zu sagen, das sind Säulen des Vertrauens. Und insofern ist das sehr hilfreich, wenn man mal genauer reinguckt, worum geht's ganz genau. So, der andere Punkt, auch großer, wichtiger Punkt, können wir überhaupt eine Vision und Ziele entwickeln? Sehr schwer. Das letzte Mal, als Deutschland wirklich was erfunden hat, da waren wir das Land der Gründer und Erfinder. Da haben wir das Auto erfunden und die Filtertüte und den Zwieback und all diese Dinge. Danach sind wir das Land der Optimierer geworden, Karl-Heinz. Wir haben das, was wir hatten, immer besser, schneller, leichter, profitabler gemacht. Uns ist aber
der Controller in deiner Welt. Ne? Das, warum? Weg vom Kreativen. Okay.
Weg vom Kreativen. Ist natürlich viel leichter prognostizierbar zu sagen, wir setzen auf dem Auto auf und jetzt bauen wir neben der S-Klasse noch eine C-Klasse und dann eine A-Klasse und wir können hochrechnen, ne? Und relativ gut einschätzen, was passiert mit den Umsätzen. Zu sagen, wir haben die S-Klasse und jetzt widmen wir uns mal dem Beamen, weil ich glaube, das Beamen ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft, ist hochrisikoreich. Und insofern hat man über ein halbes Jahrhundert überhaupt gar nicht mehr versucht, was Neues zu erfinden, sondern sich an dem Bestehenden abgearbeitet.
Ja.
Wirkung wird nur durch Effizienz erzielt. Dabei ist Effektivität ja irgendwie der möglicherweise der interessantere Weg, weißt du? So. Und insofern haben viele Manager dieses visionäre Denken, die Gedankensprünge zu denken
verloren.
Gelernt. Und ich glaube, es gibt kein anderes Land auf der Welt, das so viele CFOs auf den CEO-Sessel gehoben hat wie Deutschland. Wenn ich schon die Welt nicht im Griff habe, dann aber zumindest die Zahlen.
Ja, okay. Das stimmt. Und im Excel ist dann die Welt in Ordnung sozusagen.
Genau.
Ich habe das mal versucht so zu beschreiben. Ich habe mal gesagt, wir reden eigentlich in Deutschland immer über inkrementelle Verbesserungen, aber selten über disruptive.
Ja.
Also die inkrementelle, die eigentlich nur immer alles ein Schrittchen besser macht und auch berechenbar, planbar besser macht. Aber, also wir haben das Auto, den Autoschlüssel bis hin, dass der so groß wie ein kleines Handtäschchen wurde, gemacht. Statt zu denken, was wäre denn, wenn der Autoschlüssel das Handy wäre, weil ich gar keinen Schlüssel mehr brauche. Diese disruptive Verbesserung, die fehlt uns. Und die sind ja eigentlich das Revolutionäre. Das ist ja das, was die Erfinder, den Gründergeist wieder ausmacht. Jetzt hast du vorhin was gesagt, Vertrauen. Und Roland, du erinnerst dich, wir hatten hier eine Studentin, die hat ihre Diplomarbeit mit uns, also ich hatte die so ein bisschen mit ihr überarbeitet, die Hanna Lai, und die hat gesagt, Vertrauen, Urvertrauen, Selbstvertrauen. Also, es gibt das Urvertrauen, das wir alle haben, also als wir Kinder waren, an der Mutterbrust, wie auch immer gehangen haben, ne, da war ein Vertrauen, die lassen mich nicht hängen, meine Eltern lassen mich nicht fallen, das ist das Urvertrauen. Daraus wird dann Vertrauen und nachher werden daraus auch selbstvertrauende Menschen, also die sich auch dann was zutrauen, ja, weil das ist ja eine ganze Wortfamilie. Haben wir denn vielleicht mit dem Urvertrauen, dem Vertrauen, das Selbstvertrauen verloren und damit auch sich etwas zutrauen?
Ja, 100%. Ich glaube, dass die Kette richtig ist.
Ja.
Und ich glaube, das wäre der einzige Unterschied, den ich machen würde. Wir haben es nicht verloren, wir haben es den Menschen ausgetrieben.
Abgewöhnt.
Abgewöhnt. Schule, also, Studium, Karriereleiter, such die
Nur zur Info, ich habe gerade eine Studie, die ist jetzt auch schon ein Jahr wieder alt, gelesen von der Bertelsmann Stiftung. Die haben Kreativität gemessen bei Kindern im Kindergarten und nach dem Abitur. und nach der Highschool. Und die haben festgestellt, dass die Kinder im Kindergarten einen Kreativitätsindex von 80-90% im Schnitt hatten und nach dem Abi von 30-40%.
Ja.
Was natürlich brutal falsch ist, weil 100%. In unserer komplexen Welt, in der Welt, wo es keine einfachen Antworten gibt, auch wenn der Herr Trump und die Rechten das gerne propagieren mögen, hier unsere Freunde von der AfD oder so, die dann mit einfachen Antworten kommen, aber das geht ja nicht, das wissen wir eigentlich auch. Und insofern ist halt die Frage, was müssen wir denn tun, um diese Kreativität im Menschen, die ja offensichtlich da ist, also du sagst ja, die rechte Gehirnhälfte gibt es noch, sie wird nur zu wenig benutzt, ja. Genau. Wir gehen immer auf die Autobahn, die Schnellstraße der Logik sozusagen.
Ja, aber weil alle da sind, Karl-Heinz, ist da immer Stau.
Ja, und ich würde das gerne.
Das ist ein schöner Spruch.
Ich würde den Aspekt gerne noch erweitern. Also, wenn wir quasi die rechte Gehirnhälfte wieder, sagen wir mal, aktivieren oder reaktivieren müssen, dann können wir so ein bisschen unterscheiden bei den Menschen, die jetzt schon im Arbeitsleben stehen. Aber denken wir mal eine halbe Generation oder eine Generation weiter. Jetzt mal eine Frage an euch beide, Karl-Heinz oder Frank, vielleicht an dich zuerst. Wenn ihr mal an eure Kinder oder auch, sagen wir mal, Enkelkinder denkt, ja, was würdet ihr denen denn raten in dieser Zeit eben, wo, sagen wir mal, Intuition verloren gegangen ist, der innere Kompass so ein bisschen bei vielen Erwachsenen ins Wanken geraten ist und wo wir eigentlich mehr die rechte Gehirnhälfte in der Zukunft wieder brauchen, um wirklich revolutionäre Ideen zu haben, disruptive Ideen zu haben. Was würdet ihr denen für, sagen wir mal, diesen schulischen und Studien, für diese Studienphase denen raten? Frank, du zuerst.
Also, lieber Roland, 99,9% der menschlichen Gene sind identisch. Der 2,10 Meter große, 150 Kilo schwere, farbige Basketballer und die 1,45 kleine, 45 Kilo leichte, asiatische Schwebebalkenturnerin. 99,9% der Gene sind gleich. Der Unterschied ist 0,1. Ja. Was machen wir in der gesamten Ausbildung weltweit, alle Schulen? Wir machen die 0,1% so klein wie möglich. Ich habe 3 Kinder. Ihr ahnt, die sind sehr schön und sehr schlau und sehr talentiert.
Ja, natürlich.
Aber ich habe viel Geld für Nachhilfe ausgegeben. Niemals, Roland, in Handarbeit und Religion.
Ja.
Immer in Mathe. Es sind immer die Naturwissenschaften und wenn die es nicht sind, dann sind die Sprachen. Ganz hinten in der Kette sind alle Kreativfächer, immer. Und ich glaube, die wichtigste Aufgabe, damit dein Kind glücklich wird und die Gesellschaft profitiert, ist zu sagen, wir entdecken, was sind deine 0,1%, wo man sagt, das ist das, was dir wichtig ist, was dich interessiert, wo du ein Talent hast und von da aus gucken wir dann weiter.
Frank, du weißt, dass dieses Thema Bildung, das ficht mich seit 7, 8 Jahren an. Ich habe ja selber 4 Pens, also wir haben ähnliche Schicksalsschläge mitgemacht in der Erziehung wie du und ich. Aber ich vergleiche das immer mit die Schule, mit einem Kind, was sportlich total talentiert ist. Also das ist so gut wie Pele im Fußball. Und dann haben wir den anderen, der ist mathematisch auf Einstein-Niveau, auch schon als er 12 war. Die Schule, was die jetzt tut, die sagt, also hör mal mit dem Fußball, du hast in Mathe eine 5. Wir hören jetzt mal auf mit dem Fußballtraining und wir machen jetzt mal Mathe-Angleichkurse. Ja. Ne, und dem Mathematiker, dem sagen wir immer, du bist also sportlich so eine Schlappe, du hast sowieso schon 5 Kilo zu viel. Jetzt hörst du mal auf, du musst jetzt unbedingt in Sportunterricht. Am Ende kommt da auf keinen Fall ein Pele raus und auch kein Einstein, sondern irgendwie ein medioker Schüler. Ja. Ne, der geht so irgendwie durch und der hat das nachher auch verstanden, dass das Fußball oder die Mathe gar nicht so gut für ihn war. Jetzt ist die Frage, unser Schulsystem ist im Prinzip dann komplett verkorkst, wenn man es mag.
Und schon lange, wissen alle, keiner wagt sich daran. Ich würde es sogar noch schlimmer beurteilen als du, Karl-Heinz.
Ja,
okay. Weil für mich ist der noch schlimmere Effekt, kein Kind, das ich kenne und meine 3 jetzt mal eingeschlossen, hat am Ende seiner Schullaufbahn eine Idee dafür, wo bin ich wirklich begabt.
Ja.
Ja.
Der Guter größte Punkt. Studiengang seit Jahrzehnten in Deutschland ist immer BWL, Jungs und Mädchen. Ja. Das ja. Hauptargument ist, damit kannst du später immer noch alles machen. Ich weiß es noch nicht, was ich machen will. Weißt du, und es würde mir ja schon helfen zu sagen, ein Lehrer detektiert, sagen Sie mal, der kleine Land, ich glaube, das ist ein super Trompetenspieler. Der muss irgendwas mit Musik, das würde ja schon reichen. Ja. Aber das findet ja gar nicht statt. Der kriegt eine Zensur, die ist vielleicht auch eine gut oder vielleicht sogar ein sehr gut. Aber zu sagen, ich habe irgendwas in Ihrem Kind gesehen, das ist schon besonders, Herr Land. Sollten wir mal genauer hingucken.
Aber was du ja sagst, bedeutet ja in der Konsequenz, am Ende der Schulzeit fragst du die Schüler, und wo bist du besonders talentiert? Was hast du für Neigungen? Und die Kinder sagen dann, ich weiß es nicht.
Kein Gespür für sich.
Genau. Weißt du? Und die halten sich offen und gehen dann opportunistisch in BWL, weil da macht man ja wieder nichts verkehrt.
Falsch.
Übrigens
genau.
Eine interessante Zahl. Wir haben momentan, suchen wir ja sehr viele Informatiker mit Schwerpunkt Data Science, KI. Wir haben zweimal jetzt eine Bewerbung draußen gehabt. Übrigens überraschend viele gute Bewerbungen, 40 und 50 an der Zahl auf quasi 3-4 Stellen, was wir super fanden. Aber nicht ein Deutscher, Nativdeutscher. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, woher kommt das? Also erstens, wir sagen, wir sind Multikulti, uns ist egal, solange die mindestens mal Englisch sprechen, kommen wir prima klar. Wir haben Leute in Australien oder auch in Jeddah sitzen, also rund um den Globus. Aber dann haben wir die Leute gefragt, die in Aachen, in Wismar und Leipzig studiert haben. Und dann sagen die, naja, das ist doch logisch, bei uns in der Klasse waren 3 oder 4 in dem Jahrgang, die Deutsch waren. Die anderen 95%, die waren eben keine Deutschen. Ja? Das heißt, man studiert gar nicht, also man geht den Neigungen nicht nach. Das ist quasi ein Beleg für das, was du behauptet hast. Wir halten uns alles offen bis zum Schluss und dann gucken wir mal.
Ja, und dann wird's noch schlimmer, Roland, weil dann in dem Moment, wo die anfangen zu studieren, hast du gedacht, ihr Lebensziel wäre immer gewesen, bei großen Corporates einen Einstieg zu kriegen.
Ja.
Immer an guten Unis, die machen immer sozial irgendwas, ne? Die haben immer irgendwelche Hobbys noch, wo du denkst, ja, sie waren alle mal im Ausland. Die sind dann irgendwie geklont und diese 0,1 tauchen
dann nicht mehr auf. Ja. Genau, die sind immer noch nicht rausgekitzelt worden, die 0,1.
Nee. Ja.
Also diese individualisierte, wie du so schön gesagt hast, geklonte Lebenslauf, der ja schon sehr privilegiert ist, das muss man ja auch schon sagen,
ja.
Das ist schon super. Ja. Aber auf der anderen Seite fällt es einem dann auch tatsächlich sagen, naja, was ist denn das für ein Mensch? Ja, ja. Also, und wie können die sich denn auch entwickeln? Mhm. Also da muss ich sagen, da habt ihr mir jetzt nicht sehr viel weitergeholfen. Ja, also wir machen einfach erstmal so weiter. Ja, aber bitte eine Lanze für die BWL möchte ich auch noch brechen. Ja, ein paar BWLer braucht man ja auch noch.
Ja, ich glaube, also man muss den Kindern viel anbieten, damit sie einfach viel ausprobieren. Ja. Und du siehst sofort, wo haben sie irgendwas, was sie interessiert. Und wenn Kinder interessiert an irgendwas sind, dann erkennst du deine Kinder nicht wieder. Wahre Geschichte, mein Größter, 32, wusste auch lange nicht, was ihn interessiert. Er hat mal alles gemacht und alles war okay, aber Feuer gefangen hat er nie. Dann hat er irgendwann gedacht, er müsste Regisseur werden und nach Stockholm. Irgendwann mal in Stockholm, das fand er schön, aber wie kam das? Und auf einmal waren undenkbare Dinge möglich. Er hat in L.A. Drehbuch studiert während Corona. Also dann konnte er nicht zur Uni, sondern musste immer nachts hier aufstehen, 2 bis 6 Uhr.
Aha.
Hat er Schwedisch gelernt, innerhalb von 6 Monaten und hat es tatsächlich hingekriegt. Das ist total absurd.
Als
Elternteil denkst du, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, mein Schatz, aber auf einmal sind sie erfüllt und dann hebeln die Naturgesetze aus und sich selber.
Ja. Also, dann Türen öffnen und quasi Wege aufzeigen und dann mal gucken, ob sie zu sprinten anfangen.
Ja. Und immer wieder pieksen und sie fordern auch. Ne? Und zwar nach eigenem Denken, ja, weil das ist das, glaube ich, Wichtigste. Ne? Also die wichtigste Frage für Babys ist ja immer, warum? Warum? Ja. Und ich glaube, mit dem Warum bist du auch relativ schnell beim Purpose. Ja, weil irgendwann, wenn du das 5-mal, man sagt ja so bei Kindern, die fragen dann so lange nach, bis du ein Loch im Bauch hast. Ja, aber dann sind die auch auf Pudels Kern. Ja, das ist die entscheidende Frage.
Ja, ganz genau. Also beim Purpose sagen wir einen Unterschied. Warum aus unserer Sicht guckt immer nach hinten und sucht den Schuldigen. Roland, warum hat das jetzt nicht geklappt hier mit dem Kunden?
Ja.
Deshalb sagen wir lieber, Karl-Heinz, wofür? Für wen und für was will ich das jetzt?
Okay.
So, aber denke ist ja trotzdem die gleiche.
Ja.
Ja.
Und man muss natürlich eins sagen, das ist vielleicht eine zweite wichtige Eigenschaft neben dem Warum. Man hat ja festgestellt, dass Kinder, bevor sie laufen, 400 Mal aufgestanden sind, auf den Hintern gefallen sind. Also die sind nicht beim 399. Mal, haben sie gesagt, du, immer, das klappt offensichtlich nicht, ich lasse es, sondern die machen es 441. Mal und irgendwann klappt's. Und ich glaube, dass wir uns nach ein, zwei Fehlversuchen auch oft abhalten lassen, das nochmal zu tun und dann wirklich zum Stehen zu kommen.
Ja, und es gibt diese schöne Geschichte von einem kleinen Mädchen, was im Kindergarten malt und malt und malt und malt. Und die Kinder dann sagen, was macht die denn die ganze Zeit? Sag mal, was malst du denn da? Ja, ich mal den lieben Gott. Dann sagt sie, pass auf, kein Mensch weiß, wie der liebe Gott aussieht. Ja, aber ich bin gleich fertig. Also, die haben gar keine Scheu. Weißt du? Also die all in. Und also wenn das schief geht, ich habe da gar keine Scham. Und das ist das, was du vorhin mit Selbstbewusstsein beschrieben hast. Ja. Let's try. Ja. Was kann schon passieren? Am Ende passiert gar nichts, wenn es schief geht.
Also ich glaube, das ist ein schöner Übergang zu unseren Tops und Flops, Roland, oder?
Genau, also ich fasse mal zusammen. Also Purpose, innerer Kompass, Intuition, Kreativität, rechte Gehirnhälfte ist letztlich überlebenswichtig. Die Kreativität ist das, was uns unterscheidet am Ende von den Maschinen. Ja. Wir brauchen natürlich auch die Fachexperten, die mathematischen, eher die linke Gehirnhälfte Spezialisten, die uns helfen, die Maschinen aufzubauen, zu trainieren und entsprechend auch nutzbar zu machen. Und letztlich müssen wir beide Hälften idealerweise gut bemühen und gut triggern können und nutzen können.
Und ein Aspekt wäre mir dabei noch wichtig, Roland, dass ich glaube, dass KI in die Welt kommt und sinnvoll in die Welt kommt.
Ja.
Dafür ist der kreative, der empathische Teil des menschlichen Gehirns wichtig.
Ja.
Weil den haben wir bei ganz vielen Dingen niemals mitgedacht. Und deshalb funktioniert es nicht.
Ja. Okay. Lasst uns darauf einigen, wir reden nicht mehr über die künstliche, sondern über die kollaborative Intelligenz. Ne? Ja. Nämlich die, die den Menschen Impulse gibt und die Komplexität verbergen kann.
Ja, gut, wunderschön. Kommen wir zu unserer Abschlussrubrik Top und Flop der Woche. Karl-Heinz, hast du einen Top und Flop der Woche?
Lass doch erst den Gast beginnen.
Vielleicht erinnerst du dich, Frank, wir haben ja immer so als Abschlussrubrik so die, was so in den letzten Tagen so die Top-Erfahrungen, Top-Erlebnisse waren, beziehungsweise auch so kleine Flops. Hast du so spontan aus der Hüfte etwas, woran du dich gerne oder ungern erinnerst?
Also, pass auf, einer unserer Kunden ist Bayer 04 Leverkusen. Das ist mein Top der Woche. Und zwar mein Top der letzten 40 Wochen.
Super.
Wie geht das eigentlich? Ne? So, da habt ihr das Gefühl, wenn man den Glauben an sich selbst gewinnt und den Sinn entdeckt, dann wachsen auch Fußballmannschaften über sich hinaus. Der Flop der Woche, ehrlich gesagt, ist das auch ein Comeback, was mich wirklich, wirklich quält. Und das ist, dass Europa und nehmen wir auch mal unseren Bundeskanzler, das mit der Ukraine nicht gewuppt kriegt und dass sie sich nicht die Kraft aufbringen, um zu sagen, hier ist aller Support.
Ja.
Und man merkt, das Eis wird dünner. Sie stehen mit dem Rücken an der Wand. Man kann die Szenarien ausmalen, wie es wird, wenn es schief geht. Und selbst dann, also insofern unser Bundeskanzler, das ist grausam, will man eigentlich nicht sagen, aber floppt der Woche wieder mal.
Ja, das ist so. Also erstens, Frank, da ja du so nah an Bayer 04 dran bist, vielleicht kannst du auch mal beim ersten FC Köln vorbeischauen. Wäre wahrscheinlich hilfreich. Aber okay, ich fange mal mit dem Flop an. Also in der Politik, man ist wirklich manchmal erstaunt und könnte tatsächlich auch den Glauben verlieren an Politik, wenn man sich diesen opportunistischen Endlos-Stream von Nichtentscheidungen anguckt. Ja, ne? Weil ich glaube, man hat mehr Angst vor einer Entscheidung als vor irgendwas, dass man was falsch machen könnte. Das ist ganz entsetzlich für mich. Super war für mich, wir hatten in den letzten Wochen viele neue Bewerber, weil wir halt viele neue Mitarbeiter suchen. Und ich muss sagen, es macht mir einen dermaßen Spaß. Wir hatten wirklich Leute aus Jordanien, aus Australien. Und die jungen Leute sind sowas von motiviert, haben sich für uns als kleines Startup entschieden, gegen alle Sicherheiten. Die sind nach 3 Monaten jetzt umgezogen von Jordanien nach Deutschland, von Leipzig nach Kölle. Warum? Weil sie sagen, wir finden die Kultur bei euch so cool. Und das, was du gesagt hast, Purpose ist so wichtig. Also, und das macht mich total stolz. Und deshalb fällt mir immer wieder dieses eine Zitat. Ich glaube, es ist von Oscar Wilde, der mal gesagt hat, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende.
Ja, sehr schön.
Und also das hoffe ich für uns und für unsere Zuhörer, auch übrigens in der Politik. Roland, was ist dein Top und was ist dein Flop?
Also Flop der Woche habe ich ehrlich gesagt keinen diese Woche. Ihr habt schon viel, viel erwähnt. Ich möchte mich auf den Top der Woche konzentrieren. Der Top der Woche ist für mich der Mensch. Und ich sage euch auch warum. Weil jetzt, ich bin ja auch wieder, so wie ihr auch, wieder viel unterwegs. Ich war gestern im Zug nach Zürich. Und einfach wieder mal Menschen zu sehen, mit Menschen zu arbeiten. Entschuldigung. Auch so Zufallsbekanntschaften mal im Zug zu haben. Mit einer älteren Dame mal über vollkommen Dinge zu sprechen, über die man noch nie gesprochen hat. Das ist toll, also dass wir so ein bisschen wieder weg von den Maschinen kommen, ein bisschen mehr unter die Menschen kommen. Das ist so für mich das Top der Woche. Und ich freue mich auch auf ein Event heute Abend in Köln. Ich komme zu dir rüber nach Köln, Karl-Heinz. Freue ich mich auch drauf. Und das ist für mich das Top der Woche wieder. Unter Menschen und mit Menschen zu sein.
Über 120 Teilnehmer bei Kienbaum, dem Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, Neuland und Rallyfy.
Hervorragend. Kinder,
Respekt.
Wir freuen uns.
Also, Frank, super, es war wieder inspirierend. Vielen, vielen Dank, auch dass du das so kurzfristig hast möglichst machen können. Liebe Grüße natürlich auch nach Worms, auch an deine Frau, lieber Roland. Und wir freuen uns dann auf die nächste Fortsetzung, Frank, wo wir darüber sprechen, wie können wir die Welt verbessern, gell?
Ich bin dabei.
Alles Gute, bis bald. Ciao. Tschüss.
Tschüss. Gute Woche.